Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Früher war alles ganz einfach. Forscher aus Europa oder Nordamerika haben zum Beispiel in Afrika eine Heilpflanze entdeckt. Das Wissen der Menschen vor Ort erkundet und wie die Pflanze wirkt, haben die Pflanze gekauft, für wenig Geld versteht sich, ein Medikament damit hergestellt und es dann lukrativ vermarktet. Ein gutes Geschäft. Die Heilpflanze ist billig und das traditionelle Wissen dazu gratis. Das Ganze ist aber eigentlich nichts anderes als Biopiraterie. Und um die zu verhindern, gibt es seit 10 Jahren das sogenannte Nagoya-Protokoll. Es ist Teil eines UN-Übereinkommens zur biologischen Vielfalt. Kurz gesagt soll es Ländern, aus denen solche Pflanzen stammen, einen fairen Anteil am Gewinn garantieren. Das klingt nach einer guten Sache. Doch auch zum Start der nächsten Weltbiodiversitätskonferenz ab morgen in Kolumbien gibt es Kritik an dem Abkommen. Renate L. berichtet.
Das Nagoya-Protokoll wurde vereinbart, um, das ist der entscheidende Begriff, einen gerechten Vorteilsausgleich zu sichern. Zwischen denjenigen, die genetische Ressourcen bereitstellen, meistens Pflanzen, und oft auch wissen, was man daraus machen kann. Medikamente, Lebensmittel oder andere Produkte. Und auf der anderen Seite den Firmen, die diese Produkte herstellen und vermarkten. Sie geben einen Teil ihrer Einkünfte aus dem Produkt ab. Das ist der gerechte Vorteilsausgleich. Allerdings werden die Hersteller nicht in allen Ländern streng überwacht, sagt Pedro Batista vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München.
Gibt's Behörden zum Beispiel, die nach Unterlagen fragen, ja oder nein? Gibt's Sanktionen, die im Fall von Verstoß dieser Rechte der Herkunftsländer angewendet werden können, ja oder nein? Das wird dann auf nationaler Ebene geregelt.
140 Länder sind dem Abkommen beigetreten. Brasilien, Indien, Nigeria, die gesamte EU. Die USA gehören allerdings nicht dazu. Wo das Nagoya-Protokoll gilt, schließen Firmen Verträge mit der Regierung des Landes, aus dem eine biologische Ressource stammt. Nicht etwa mit indigenen Gemeinschaften.
Wenn das Geld von Aufteilung der Vorteile kommt, dann landet es meistens in den Staatskassen. Indigene Völker, die sind immer an den Staat angewiesen, wo sie sich befinden, und der Staat ist nicht immer freundlich.
Nicht jeder Vertrag führt dazu, dass Geld fließt, denn das Nagoya-Protokoll gilt auch für Forschende.
Die zunächst die Ressourcen studieren, kann sein, dass keine Vorteile entstanden sind.
Weil nichts verkauft wird. Ein Vertrag muss aber trotzdem sein. Andreas Prinz, Nagoya-Beauftragter an der School of Life Sciences der Technischen Universität München, hat Erfahrung damit.
Wir könnten jetzt zum Beispiel die Superfrucht Heidelbeere nehmen. Da gibt es die berühmten Anthocyane oder Anthocyanide drin. Und man könnte sich ja dafür interessieren, wo die besonders vorkommen und entsprechend Heidelbeeren aus unterschiedlichen Ländern berücksichtigen.
Aber auch wenn kein Geld fließt, kann es kompliziert sein. Stammen die Pflanzen aus Ländern, die dem Nagoya-Protokoll beigetreten sind, hat er die Aufgabe, die Nagoya-Abteilung dieses Landes zu kontaktieren, oft im Umweltministerium. Manchmal ist als Kontakt aber eine private Mailadresse genannt.
Wir haben durchaus schon öfter die Erfahrung gemacht, dass da eben keine Antwort kommt von diesen Adressen. Man muss natürlich auch sagen, dass in verschiedenen afrikanischen Staaten, die da betroffen sind, zum Teil Bürgerkrieg herrscht und wir nicht wissen, ob diese Person noch in dieser Funktion existieren.
Forschungsergebnisse gibt es dann nur zu Früchten aus Ländern, bei denen es geklappt hat mit dem Vertrag. Wenn eine Firma mithilfe dieser Forschungsergebnisse ein Produkt, zum Beispiel einen besonders gesunden Saft, herstellen will, müsste sie entsprechend der Idee des Nagoya-Protokolls einen eigenen Vertrag schließen und einen gerechten Vorteilsausgleich leisten. Aber die Regelung hat Lücken, erklärt Pedro Batista.
Der Vertrag muss nicht unbedingt bestehen, wenn die Information schon frei ist.
Weil sie in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung steht. Auch Gendatenbanken tragen dazu bei, dass der Vorteilsausgleich zwischen Firmen und Herkunftsländern von genetischen Ressourcen oft nicht stattfindet. Da ist nicht immer erkennbar, aus welchem Land die Pflanzen kamen, in denen bestimmte DNA-Sequenzen entdeckt wurden. Aber das Nagoya-Protokoll kennt bislang nur bilaterale Verträge zwischen einem Land und einer Firma. Das soll sich ändern.
Es wird zum Teil ein neues internationales Instrument verhandelt. Es wird einen globalen Fonds geschaffen, damit die Vorteile dann multilateral geteilt werden können.
Gensequenzen spielen auch eine wichtige Rolle bei einer genetischen Ressource, an die man erstmal überhaupt nicht denkt. Krankmachende Viren oder Bakterien. Sie sind eine Ressource, weil man die Informationen braucht, um Impfstoffe oder Medikamente herzustellen. Auch dafür gilt im Prinzip das Nagoya-Protokoll. Nur für Influenza-Viren, die eine Pandemie auslösen könnten, gibt es ein spezielles Abkommen mit Verträgen zwischen großen Pharmaunternehmen und der WHO. Die Firmen sollen als Gegenleistung für die Gensequenzen zum Beispiel Impfstoffe abgeben. Adam Strobajko vom Global Health Institute in Genf ist allerdings skeptisch.
Die Frage ist, wie das im Notfall läuft, wer über die Produktion und die Lagerbestände entscheidet und ob die Firmen sich an die Anweisungen der WHO halten oder an die von Behörden ihrer eigenen Länder.
Bei allen anderen Viren außer Influenza müsste man einzelne bilaterale Verträge unter dem Nagoya-Protokoll vereinbaren, was im Fall einer drohenden Pandemie zu lange dauern würde. Deshalb wird über ein neues Abkommen namens PAPS verhandelt.
Nagoya ist ein internationales Instrument, das in nationales Recht umgesetzt wird. Der Vorteil von PAPS wäre mehr Klarheit und Rechtssicherheit. Regeln für Krankheitserreger, egal ob Probenmaterial oder DNA-Daten, anwendbar von Forschenden und Firmen. Es wäre wohl eine multilaterale und gerechtere Form des Vorteilsausgleichs.
Könnten multilaterale Regelungen ein Weg sein für eine Weiterentwicklung des Nagoya-Protokolls? Die bilateralen Verträge sind aufwendig. Selbst wer sie schließen will, schafft es nicht immer. In Ländern, in denen die Regeln streng überwacht werden, ist dann auch keine Forschung möglich. In Ländern, die das nicht so streng handhaben oder wie die USA gar kein Vertragspartner sind, gehen die Lieferländer genetische Ressourcen leer aus. Insofern ist das Fazit nach 10 Jahren, das Nagoya-Protokoll ist eher gut gemeint als gut gemacht.